Zeit ist heute das Thema und mir ist in der Vorbereitung ist mir ein Film in den Sinn gekommen, den ich kürzlich geschaut habe. Ich habe von dem schon immer wieder mal gehört und habe gehört, das soll ein ganz toller Film sein, hatte aber ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht. Und irgendwie hat sich dann kürzlich ergeben, dass ich mir den Film mal anschauen konnte, zusammen mit Alyssa und noch ein paar Freunden. Catch Me If You Can. Der ein oder andere hat den vielleicht schon mal gesehen oder auf Deutsch heißt er Mein Leben auf der Flucht. Für diejenigen, die sich gerne auch immer wieder damit beschäftigen, wer sind denn die Schauspieler? Also wir haben hier auf der linken Seite Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Ein großartiger Film mit zwei großartigen Schauspielern. Und zwar ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Und das macht das Ganze so spannend. Wenn man mal nachschaut, ja, 90% von dem, was man in dem Film sieht, sind tatsächlich so passiert. Frank Abagnale ist in den 60er Jahren ein Hochstapler, ein Betrüger, ein Dokumentenfälscher. Es kam so, dass er da bei seinem Vater schon einiges abschauen konnte in dieser Hinsicht. Letzten Endes war es dann die Scheidung seiner Eltern, die ihn dazu erwogen hat, sein eigenes Leben mit 16 zu beginnen und ist nach New York abgehauen, könnte man sagen, und hat dann nach so ein paar Versuchen, wo es noch nicht so gut geklappt hat, hat er dann ein richtig gutes System für sich entwickelt, wie er dort an ganz viel Geld kommen konnte. Er fälschte unzählige Schecks. Und konnte sich ein wirklich großzügiges Leben leisten. Er hat sich als Pilot ausgegeben, damit er dann immer wieder auch von einem Ort zum anderen kommen konnte. Er ist nie selbst geflogen, sondern wurde nur transportiert als Pilot einer anderen Fluggesellschaft. Ganz spannend, so konnte er immer wieder auch der Polizei ausweichen. Später hat er sich als Arzt ausgegeben, als Rechtsanwalt. Und irgendwann kommt ihm, dem Frank Abagnale, ein FBI-Ermittler auf die Spur. Und dann beginnt eine Jagd durch die gesamte USA, durch alle 50 Bundesstaaten hindurch und auch in 26 andere Länder bis nach Europa und dort bis nach Frankreich. Und dort ist es dann in Frankreich, wo er Anfang der 70er Jahre aufgespürt wird und festgenommen wird. Also Leonardo DiCaprio hier auf der linken Seite spielt diesen Frank Abagnale und der FBI-Ermittler Tom Hanks. Das sind die beiden hier, die da zu sehen sind. Er wird festgenommen, wird verurteilt zu 12 Jahren Haft. Abagnale muss im Laufe seiner Flucht und im Laufe seines Lebens mehrere Dinge aufgeben. Dadurch, dass die Polizei ihm natürlich auf die Schliche kommt und auch seine Eltern befragt, verliert er die Beziehung zu Vater und Mutter, die ja sowieso nicht einfach war durch die Scheidung. Eine geplante Hochzeit verliert er dadurch, dass er aufgespürt wird und dass sein Betrug ans Tageslicht kommt. Und letzten Endes ist er müde vom vielen Fliehen, von diesem immer wieder Wegrennen und er ist auf der Suche nach anderen Menschen, mit denen er in Kontakt sein kann, sodass er sogar bei dem zuständigen Ermittler immer am Weihnachtstag anruft, um einfach nur mit jemandem sprechen zu können, mit jemandem reden zu können. Am Ende ist es dann so, dass sich sein Leben umdreht. Er wird frühzeitig aus der Haft entlassen und darf von nun an seine Haftstrafe dadurch absitzen, dass er für das Betrugsdezernat des FBI arbeitet und andere Fälschungen aufdeckt. Und so hat er dann seine Aufgabe, seine Erfüllung gefunden. Frank Abagnale, der lebt auch heute noch und der hält auch Vorträge zu dem Thema, also der hat da wirklich eine Lebensumwandlung erfahren. Und das ist ein ganz spannender Film, eine ganz spannende Geschichte. Dieser Film, der lässt die Frage anklingen, was in diesem Leben macht eigentlich so wirklich glücklich? Was gibt richtige Erfüllung für unser Leben? Was gibt einen Sinn im Leben? Die Antwort, die im Film angedeutet wird, ist auf jeden Fall schon mal so, dass der Film sagt, Reichtum ist es nicht. Das lernen wir von dieser Lebensgeschichte. Es ist auch nicht ein großartiger Lebensstandard und schon gar nicht, wenn man es unrechtmäßig erbeutet, wenn man ständig auf der Flucht ist und wenn man einsam ist. Und wie viele andere Menschen auf dieser Welt stellen sich diese Frage ständig: Warum bin ich eigentlich hier? Oder wenn ich vielleicht das Warum beantworten kann: Ja gut, ich habe Vater und Mutter, ich wurde irgendwann gezeugt, aber wozu, zu welchem Sinn, zu welchem Zweck bin ich denn eigentlich hier? Das ist diese Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Was ist für dich, was ist für uns Sinn oder Ziel dieses Lebens? Ich kenne Menschen, die sagen: Also, was redest du immer von dem Sinn des Lebens? Wozu braucht dieses Leben denn unbedingt so einen bestimmten Sinn zu haben, dem du dann alles unterordnest und was dann, ja, irgend so ein übergeordnetes, mysteriöses Ziel, irgendein Sinn? Okay, dann stellen wir die Frage nochmal ein wenig um. Wie willst du dieses Leben denn gestalten? Oder was ist für dich Inhalt dieses Lebens? Worum geht es? Worum geht es für dich? Es gibt ganz viele unterschiedliche mögliche Lebensinhalte. Reichtum, haben wir schon gesagt, oder Spaß, Glück. Und sagt, ich strebe nach Glück. Darum geht es mir in meinem Leben, dass ich einfach glücklich bin. Arbeit. Es gibt Menschen, die hauptsächlich für die Arbeit leben und davon auch überzeugt sind. Vielleicht, weil die Arbeit Freude macht, Erfüllung gibt, weil man den Eindruck hat, man wird gebraucht. Familie. Das höre ich immer wieder. Ich habe vor 1,5 Jahren, ist das her, mit einigen jungen Studenten unterschiedlicher Naturwissenschaften, habe ich Interviews geführt, um herauszufinden, wie sehen sie eigentlich diese Welt? Was ist ihnen im Leben wichtig? Und durchgängig war es immer mindestens eine Person aus der Familie, wenn nicht sogar die ganze Familie, wo sie gesagt haben: Ja, Familie ist eigentlich das Wichtigste. Das hören wir immer wieder, auch an anderen Stellen. Familie ist das Wichtigste im Leben. Es gibt Menschen, die Bildung ganz hochhängen und sagen: Hauptsache, ich mache meinen Bachelor und dann meinen Master und dann meinen Doktor und dann beginne ich noch ein Studium und dann mache ich noch eine praktische Ausbildung. Hauptsache, ich habe alles Wissen, alle Bildung dieser Welt. Es gibt Menschen, die sagen, es geht darum, Gott zu kennen. Das ist das Wichtigste. Es geht darum, dass ich weiß, was Gott von mir möchte. Es gibt Menschen, die sagen: Naja, ja, dieses Leben, weiß nicht, ob das wirklich Sinn und Ziel hat. Mein Ziel ist es, zu warten, bis es vorbei ist. Bin hier, es gibt keinen Sinn, keinen Zweck, muss halt warten, bis es wieder vorüber ist. Das Buch Prediger in der Bibel hat verschiedene Ansätze zu diesem Thema: Wozu bin ich eigentlich hier? Beziehungsweise die Bibel hat verschiedene Ansätze, die wir lesen können, und auch im Buch Prediger klingt einiges an. Ganz besonders bezieht sich dieses Buch darauf: Ja, was ist eigentlich mit unserem Leben? Was für einen Sinn hat es eigentlich? Wie soll die Zeit eigentlich ausgefüllt werden in diesem Leben? Und auch wenn wir das jetzt nicht im Einzelnen uns alles anschauen können, aber von der systematisch geht das Buch so vor, dass es verschiedene Lebensweisheiten der damaligen Welt aufgreift, Lebensweisheiten, die auch für uns nicht ganz unbekannt sind, und sich diese Lebensentwürfe anschaut von Menschen und dann zu einer abschließenden Bewertung kommt. In den ersten beiden Kapiteln dieses Buches, da klingt das sehr deprimierend und sehr traurig. Da kommt der Prediger zu dem Schluss: Alles ist letzten Endes sinnlos. Es bringt alles letzten Endes nichts. Der Prediger sagt, es passiert nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues. Das heißt, alles, wonach die Menschen streben, alles, was die Menschen versuchen, alles, was den Menschen widerfährt, es hat es so oder so in irgendeiner Form schon gegeben, und am Ende bringt es die Menschen nicht wirklich voran, es bringt sie nicht wirklich weiter. Der Prediger sagt, wie er selber einiges davon ausprobiert hat und gesagt hat: Ich versuche es mal mit Weisheit, Bildung, weise zu sein, gute Entscheidungen zu treffen, wirklich so ein Leben nach Weisheit bestimmen zu lassen. Und er sagt, okay, das ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man unweise durchs Leben geht, aber am Ende, der Weise wie der Dumme, sie sterben doch beide. Zu einem ähnlichen Schluss kommt er in puncto Vergnügen und Lust und sagt, was bringt es einem, wenn er einfach ein ganz tolles Leben führt, aber am Ende alles hier zurücklassen muss. Mit der Arbeit ist es dasselbe, sagt der Prediger. Was hat der Mensch davon, dass er sich Mühen macht, dass er wirklich leidet, weil er sich anstrengt, irgendein Profit daraus zu haben? Am Ende, was bringt es ihm langfristig gesehen, dass er sich so viel Mühen macht? Prediger sagt letzten Endes, jedes Streben, jegliche Mühe nach Profit ist letzten Endes, insbesondere mit Blick auf den Tod, ist letzten Endes nutzlos. Es ist wie, ein bestimmter Ausdruck, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist, das ist wie Haschen nach Wind. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Jeder muss letzten Endes sterben. Und so ist die Frage, die dann für uns übrig bleibt erstmal, was soll denn dann mit der Zeit auf der Erde gemacht werden? Das haben wir uns jetzt am Anfang schon gefragt und in dem Predigerbuch scheint das ähnlich zu sein. Wofür sind wir hier? Was sollen wir machen mit dieser Zeit? Was bringt uns denn Erfüllung und Sinn? Und wir lesen dazu einige Verse aus dem 3. Kapitel von dem Buch Prediger. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit, wie auch der Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Alles, was heute ist, besteht schon seit langer Zeit und alles, was in Zukunft sein wird, hat bereits in der Vergangenheit existiert. Denn Gott holt wieder hervor, was in der Vergangenheit gewesen ist. Es sind 15 Verse voll gesteckt oder gefüllt mit Weisheit. Das Buch Prediger gehört zur biblischen Weisheitsliteratur, aber auch nicht so ganz einfach zu verdauen. Was sagt der Prediger hier eigentlich? Und wir schauen uns erstmal die ersten 8 bis 9 Verse an, um erstmal zu schauen, was sagt er hier über die Zeit. Der Prediger zählt ganz unterschiedliche Dinge dieses Lebens auf und sagt, das alles hat seine Zeit. Alles hat seine festgelegte Frist. Jetzt ist es wichtig, bei diesen Versen erstmal ein ganz grundsätzliches Missverständnis zu vermeiden, das kommen kann, wenn man sich vielleicht an manche Worte erinnert, die der ein oder andere einem schon mal gesagt hat, wenn man vor einem Problem stand, nicht weiter wusste und jemand sagt dann, ja, es hat alles seine Zeit, das kommt schon noch, das wirst du irgendwann noch tun. Oder wenn man daran denkt, wenn man diese Verse sich durchliest und auf den Gedanken kommen kann, naja, heißt das, dass alles davon irgendwann einmal Teil meines Lebens sein muss oder sein soll? Das Missverständnis, das wir vermeiden müssen, ist diese Verse hier. Die sind nicht verordnend. Diese Verse sind nicht vorschreibend. Das heißt, nicht jeder erlebt all diese Dinge in seinem Leben. Und wie gesegnet sind wir, wenn wir sagen können, ja, Krieg haben wir in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben nicht erlebt. Es wird hier nicht befohlen, dass Krieg, das Töten, dass das Zerreißen von Dingen und so weiter, dass das zum Leben dazugehören muss oder sollte. Diese Verse sagen nicht, dass jeder Einzelne jeden Aspekt erleben muss. Und diese Verse beschreiben auch keine Idealwelt, auf die wir hinarbeiten sollen. Sondern diese Verse beschreiben ganz einfach und simpel die Realität dieses Lebens. Wenn wir uns das anschauen, es gibt Momente, wo die Zeit am liebsten stillstehen soll. Wenn wir einige dieser Worte aufgreifen, Heilung unseres Lebens, ach, wir sehnen uns richtig danach, dass Dinge heil werden in unserem Leben. Und wenn wir das erleben an manchen Stellen, dann wünschen wir uns, dass das so weitergeht, dass das anhält. Tanzen, lachen, sich freuen, das sind so positive Dinge, wo wir uns wünschen, das könnten wir die ganze Zeit tun, das setzt Glücksgefühle frei. Das Leben, ja, wir wünschen uns das Menschenleben, dass diese Welt am Leben bleibt. Umarmungen, tolles Bild, eine großartige Sache. Ja, wir wünschen uns, die Zeit soll stillstehen. Und diese Dinge, und das haben wir erlebt und erleben es immer wieder, das ist Teil, diese Dinge sind Teil des Lebens auf dieser Erde. Es gehört dazu, das ist Teil dieser Realität. Aber die Zeit steht nicht still. Und so sprechen wir davon, wenn wir uns an diese schönen Dinge, die einmal waren, aber vergangen sind, wenn wir uns daran erinnern, dann sprechen wir von Wehmut, weil das Schmerz verursacht. Wehmut, das ist jetzt die offizielle Duden-Definition, die Wehmut ist verhaltene Trauer, ein stiller Schmerz bei der Erinnerung an etwas Vergangenes, an etwas Unwiederbringliches. Die Zeit steht nicht still. Und dann gibt es noch Situationen, wo wir uns wünschen, dass diese Situationen nie geschehen in unserem Leben, dass die gar keine einzige Sekunde, keine einzige Minute in diesem Leben überhaupt bekommen dürfen. Kriege, Klagen, Verluste, Schmerz, Leid, all diese Dinge, die wünschen wir uns nicht. Die sollten am besten nichts mit unserem Leben zu tun haben. Aber auch hier hat der Prediger beobachtet, dass diese Dinge einfach zum Leben dazugehören. Ob wir wollen oder nicht, wir haben keine und nur ganz selten ein klein bisschen Kontrolle darüber. Der Mensch, der lebt in dieser Spannung dieser beiden Pole von Leben und von Sterben bzw. Tod bzw. alles, was innerhalb dieser Pole, innerhalb dieser Spannung passiert. Und so beschreibt der Prediger hier ganz unterschiedliche Zeiten, die Menschen erleben. Letzten Endes führt das zur Frustration bei uns. Der Prediger, der fragt sich diese oder stellt sich diese Frage, was hat der Mensch jetzt eigentlich davon, von all seiner Mühe in diesem Leben, innerhalb dieser Spannung? Was hat der Mensch davon? Wir können die Dinge nicht kontrollieren, das regt uns manchmal auf, manchmal resignieren wir. Und wir stellen fest, irgendetwas muss es doch geben, was uns einen Kompass, was uns Orientierung gibt für dieses Leben, bei dem sich die Zeiten ständig ändern. Wenn wir nochmal an den Film zurückdenken, dieses Streben nach Reichtum, das ist es nicht. Die Erinnerung an den Vater, von dem dieser Betrüger hier dann irgendwann hört, dass er gestorben ist, das verursacht Schmerz. Aber worum geht's? Was ist die Orientierung? In dem Film kriegt er eine Aufgabe, das scheint ihm dann Erfüllung zu geben. Was gibt uns Orientierung? Wenn wir von Zeit reden, dann weiß ich nicht, ob uns das allen bewusst ist. Es gibt ganz unterschiedliche Zeitverständnisse in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal aufgefallen ist. Das klassische Beispiel ist das, wo der Deutsche immer pünktlich kommt. Und der aus einer anderen Kultur, wo alles irgendwie entspannter zu sein scheint, der sagt, wieso, 40 Minuten nach der vereinbarten Zeit, das ist pünktlich. Das gehört zu meinem Zeitverständnis dazu. Es kommt uns bekannt vor, wir können damit vielleicht nicht immer so gut umgehen. Es gibt Kulturen, die orientieren sich sehr an der Vergangenheit. Da sei ihm einfach nur als Beispiel die Wiedergeburt im Hinduismus erwähnt. Da geht es um Traditionen, da geht es um Ahnen, da geht es um das, was immer wieder auch passiert. Da geht es darum, dass die Gegenwart von der Vergangenheit bestimmt wird. Es gibt aber auch Kulturen, die sind von der Gegenwart beeinflusst. Die leben im Hier und Jetzt. Carpe diem, lebe oder nutze den Tag. Die sagen sich, die Vergangenheit, die können wir nicht verändern. Die Zukunft, die ist nicht beeinflussbar. Dann müssen wir im Hier und Jetzt leben. Wir Deutsche, wir kennen das ja, wir wollen eigentlich in der Regel immer sparen und sagen, wir müssen für die Zukunft vorausplanen. Kurzes Beispiel an der Stelle. In Südafrika ist es in der Kultur in der Regel so, dass immer dann, wenn man Geld hat, das sofort ausgegeben wird. Nicht, weil sie rücksichtslos sind, sondern weil sie auf die Gegenwart fokussiert sind, weil sie sagen, wir müssen das hier und jetzt leben. Und was in der Zukunft kommt, naja, da kriegen wir dann auch wieder Geld, das können wir auch wieder sofort ausgeben. Das ist einfach ein ganz unterschiedliches Zeitverständnis. Und letzten Endes die Zukunftsorientierung, Menschen und Kulturen, die sich danach orientieren, Pläne zu machen, Termine zu machen, Absprachen zu machen. Ziel ist es, dass man die Gegenwart nutzt, um die Zukunft besser zu machen. Das ist typisch deutsch. Ganz unterschiedliche Zeitverständnisse. Und ohne das auch hier im Detail ausfüllen zu können, die Bibel, die hat alle Zeitverständnisse. An ganz unterschiedlichen Stellen kommen alle diese Aspekte vor und sagen, warum das eine oder das andere wichtig ist. Wir können natürlich jetzt schon gerne mit Blick auf die Zukunft, Stichwort Leben nach dem Tod, sagen, naja, lieber Prediger, du hast natürlich recht. Das Leben hier ist nicht so einfach, zwischen Leben und Sterben, aber das ewige Leben, das haben wir doch. Neues Testament, Jesus Christus, da ist doch was. Aber bevor wir diesen Blick wagen, wollen wir uns erstmal anschauen, was der Prediger sagt und wusste und worauf er zu sprechen kommt. Der Prediger, der konzentriert sich in allererster Linie auf das Hier und das Jetzt. Er stellt die Frage, wie sollen wir unsere Zeit hier nutzen? Und er kommt erstmal zu der Erkenntnis, dass es einen gibt, der über der Zeit steht. Wir Menschen, wir sehen, dass Zeiten kommen und dass sie gehen und wir können das nicht beeinflussen. Gleichzeitig haben wir die Ewigkeit in unseren Herzen, schreibt der Prediger. Das heißt, in uns gibt es etwas, das Endgültigkeit möchte, etwas, das Sicherheit möchte, etwas, das Unendlichkeit möchte. Diese Sehnsucht ist in uns drin. Die Menschen, die streben nach mehr. Und sie haben eine Ahnung davon, dass es etwas mehr geben könnte. Aber sie können es auch nicht kontrollieren. Nur Gott, sagt der Prediger, kennt und versteht die Zeit und er steht darüber. Und so macht der Prediger folgende Ratschläge. Er sagt erstmal, genieße das, was du hier und jetzt hast. Der Prediger, der empfiehlt, dankbar zu sein, froh zu sein über das, was wir bereits haben. Es zu genießen, trotz aller Mühe, die die Arbeit mit sich bringt. In all unserem vorausdenkenden Planen, in unserem Absichern, in unserem sich Sorgen machen, da vergessen wir häufig die Freude der Gegenwart. Lass uns mal 2 Stunden zurückdenken. Hast du, oder auch nur 1 Stunde, hast du das Frühstück vorhin genießen können? Oder hast du schon über den morgigen Tag nachgedacht? Freust du dich über die Gemeinschaft mit den Menschen hier? Oder sind dir die Mühen der kommenden Woche schon im Kopf? Bist du dankbar, dass du heute leben darfst? Oder denkst du, dass du dich ja jetzt bald an die Jahresplanung 2020 machen musst? Ohne Frage. Planen ist wichtig. Und es geht hier, wenn der Prediger sagt, genieße, was du hast, geht es auch nicht um Hedonismus, also um diese Philosophie, die sagt, wir müssen den Schmerz unbedingt vermeiden und unser höchstes Ziel ist Lust und Vergnügen. Nein, darum geht es nicht. Gerade im Kapitel 2 hat der Prediger gerade darüber gesprochen, wie sinnlos es ist, sein Leben auf Lust und Vergnügen auszurichten und das als Lebensziel und Inhalt zu haben. Aber der Prediger ermutigt dazu, den Wert dessen zu schätzen, was wir jetzt haben. Wir dürfen genießen. Und wie viele Menschen haben genau damit Probleme zu genießen, weil sie sagen, ich muss doch eigentlich produktiv sein, ich muss doch jetzt was machen, ich muss doch mich um dies kümmern, um jenes kümmern und ich darf eigentlich gar nicht genießen. Dann ginge es mir ja gut und schau doch all die Menschen an, denen es nicht so gut geht. Ich darf nicht genießen. Nein, die Bibel sagt uns immer wieder, wir dürfen genießen. Ja, die Bibel fordert uns auch dazu auf, manchmal alles stehen zu lassen, um Gott nachzufolgen. Und dennoch sagt die Bibel, wir dürfen das hier und jetzt genießen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber es beginnt da, wo wir lernen, dass wir und dass unsere Zeit in Gottes Hand ist. Und wo wir lernen, dankbar aus dieser selben Hand zu empfangen. Wofür bist du heute dankbar? Ein 2. Ratschlag, den der Prediger gibt, ist, fürchte Gott. Wenn er derjenige ist, der über der Zeit steht, dann sind seine Entscheidungen und all sein Tun ist endgültig. Das heißt jetzt nicht, dass er das Leben aufgezogen hat wie so eine Uhr und dass einfach alles nach Plan und nach Triebwerk und System abläuft. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Aber wenn Gott handelt, dann können wir nichts dazu tun oder dagegen tun. Na klar, wir können versuchen, dagegen zu kämpfen, aber wir können es auch aus seiner Hand annehmen. Ohne ihn gibt es kein Leben. Das ist das, was uns gegeben ist, dieses Leben. Und so können wir lernen, Gott zu fürchten. Und da geht es nicht um Angst, sondern es geht um Ehrfurcht, um einen tiefen Respekt. Darum zu sagen, wir sind dir dankbar, Gott, für das Leben, das wir von dir empfangen haben. Und weil wir Ehrfurcht davor haben, vor dem, was du uns gegeben hast, wollen wir auch lernen, das weiterzugeben, Gutes zu tun. Das zu tun, was du, Gott, gerne hast. Und was das ist, wird uns zum Beispiel im Buch Micha gesagt, in Kapitel 6, Vers 8, wo es heißt, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, dass ihr liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Fürchte Gott. Hab Ehrfurcht vor ihm. Nimm das Leben aus seiner Hand. Das ist der 2. Ratschlag, den der Prediger gibt. Und er weist noch auf eine 3. Sache hin. Wir haben gesagt, Gott ist Gott über die Vergangenheit und er ist Gott über die Zukunft. Wir Menschen, wir sind der Vergangenheit bzw. der Vergänglichkeit unterworfen. Wenn man weiterlesen würde in Kapitel 3, die Verse 16 bis 22, da würden wir unter anderem auch lesen, dass wir uns von Tieren in gewisser Weise gar nicht unterscheiden, weil wir beide, Menschen und Tiere, weil sie wieder zu Staub zerfallen werden. Und so dürfen wir nicht den Fehler machen, zu schnell jetzt an Zukunft und ewiges Leben zu denken, sondern erstmal, wie uns der Psalmist auch auffordert, zu bedenken, dass wir sterben müssen. Und das kürzlich erlebt hier in der Gemeinde mit Sieglinde, dass ein geliebter Mensch von uns gegangen ist. Jetzt vor 2-3 Tagen hat die christliche Musikwelt eine Nachricht erreicht, die auch viele schockiert hat. Der älteste Sohn von dem christlichen Musiker Toby Mac ist mit 21 Jahren ganz plötzlich verstorben. Was die Todesursache ist, ist nicht bekannt. Letzten Endes, es ist eine Erinnerung daran, ja, wir müssen sterben. Aber je mehr ich dankbar sein kann für das Leben hier, je mehr ich das genießen kann, umso mehr werde ich Gott fürchten. Und der Prediger kannte Jesus Christus noch nicht. Vielleicht hatte der Prediger eine Ahnung von dem Leben nach dem Tod, die Ewigkeit in den Herzen der Menschen. Das könnte ein guter Hinweis sein. Wir, gerade mit Blick aufs Neue Testament, dürfen wissen, dass Gott uns nicht nur hier und jetzt Leben schenkt, sondern dass er ewiges Leben verspricht, und zwar jedem, der Jesus Christus als, wie wir es gesungen haben, Schöpfer und Erlöser vertraut. Warum sollen wir dem Glauben schenken? Weil Jesus Christus selbst gesagt hat, ich möchte mir das antun. In diesem Zeitenwechsel, den die Menschen erleben, wo Klagen und Feiern, wo Trauer und Freude, wo Leben und Tod sich immer wieder abwechseln, wo das existiert, da möchte ich sein, damit ich es verstehen kann und damit ich es überwinden kann. Jesus Christus hat sich in Zeit und Raum begeben, als Gott selbst, um diese Welt zu überwinden, um den Tod zu überwinden und uns damit eine Möglichkeit zu geben, nicht nur ein Leben in dieser Spannung zu haben, sondern darüber hinaus schauen zu dürfen auf die Ewigkeit und Herrlichkeit bei ihm. Was ist der Sinn des Lebens? Womit willst du dein Leben ausfüllen? Paulus, der Apostel Paulus, sagt es den Athenern in der Apostelgeschichte mit folgenden Worten. Er sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazugehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Wir Menschen, wir haben unser Leben und das, was uns passiert, wirklich nur sehr begrenzt in der eigenen Hand. Gott steht über der Zeit und begibt sich in Jesus Christus doch selbst in Raum und Zeit. Er ist keinem von uns wirklich fern. Und das macht er, damit Menschen ihn kennenlernen können, ihn finden können. Von ihm dürfen wir Leben empfangen. Wir dürfen das Leben hier bei allen Mühen dankbar genießen und ihn kennenlernen, weil er vertrauenswürdig ist, weil er ewiges Leben gibt, weil unsere Zeit in seinen Händen steht. Und wir wollen jetzt gleich ein Lied hören, in dem das nochmal ausgedrückt wird. Nochmal klar gesagt wird: Gott, es gibt kein Leben ohne dich. Und weil das so ist, will ich keine Zeit mehr verschwenden, dich kennenzulernen. Ich will nicht mehr in eine Richtung gehen, wo du gar nicht bist. Und Herr, ich will dich nicht lieben lernen, weil du mich segnest. Ich möchte einfach nur wissen, wer du bist. Es gibt kein Leben ohne dich. Amen.